Die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Woche hast du erfahren, welche tiefgreifenden Auswirkungen ein blockierter oder geschwächter Vagusnerv auf deinen Körper und deine Emotionen haben kann. Wir haben beleuchtet, wie der Körper im Dauerstressmodus gefangen bleibt, wenn der Vagusnerv nicht richtig funktioniert, mit Folgen wie erhöhter Cortisolausschüttung, chronischen Entzündungen und einer gestörten Hormonbalance. Außerdem haben wir darüber gesprochen, dass sich der Körper regelrecht an diese Zustände gewöhnen kann, wodurch sogenannte körperliche Glaubenssätze entstehen. Muster, die dich immer wieder in denselben Stressreaktionen halten. Doch es gibt Wege, den Vagusnerv gezielt zu aktivieren und diesen Kreislauf zu durchbrechen. Wir haben über Methoden gesprochen, mit denen du deinen Vagusnerv gezielt aktivieren kannst, um dein Nervensystem in einen Zustand von Ruhe, Regeneration und innerer Stabilität zu führen. Kennst du das, wenn du ins Bett gehst, eigentlich müde bist, aber morgens trotzdem wie gerädert aufwachst? Wenn du dich fragst, ob du vielleicht heimlich Nachtschichten einlegst, während du eigentlich schläfst? Mein heutiger Gast hat genau das erlebt, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Eine Geschichte über ein unsichtbares Phänomen, das die Energie raubt, ohne dass man es gleich merkt. Wir sprechen über rätselhafte Erschöpfungen, unterschätzte Körpersignale und den Moment, in dem endlich alles Sinn ergibt. Ehrlich, bewegend. Ich darf heute wieder einen Gast begrüßen. Hallo Marco.
Hi Pierre.
Ja, wir kennen uns ja nun schon ein paar Jährchen und wir haben ja auch schon gemeinsam Urlaub gemacht und ich konnte die Auswirkung des Themas, um das es heute geht, ja auch hautnah miterleben. Heute geht es um Schlafapnoe und ich würde dann auch gleich einsteigen. Marco, könntest du uns kurz etwas darüber erzählen, wie du in deinem Leben mit dem Thema Schlafapnoe in Berührung gekommen bist? Kannst du uns mal an den Anfang mitnehmen?
Also wie es angefangen hat. Also es gibt für mich zwei Anfänge. Es gibt einmal einen Anfang, wo ich körperliche Veränderungen wahrgenommen habe und einen Anfang, der auch der Auslöser war. Aber ich würde mich jetzt, glaube ich, bei der Frage eher darauf konzentrieren, zu sagen, wie so die körperlichen Auswirkungen waren.
Ja, okay, ganz wie du magst, dann lass uns über den Auslöser später sprechen und wir fangen mit den körperlichen Auswirkungen an.
Ja.
Wann hat das denn genau angefangen?
Also angefangen hat das Ganze vor circa 10 Jahren.
Na echt, schon so lange her. Wahnsinn. Dann lass uns mal sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie es angefangen hat. Erzähl mal.
Ja, angefangen hat es damit, dass ich zunehmend erschöpft war. Ich hatte Augenränder. Ich habe mich nicht mehr vital gefühlt. Ich musste nachts 40 bis 50 Mal auf die Toilette gehen.
Ach komm.
Ich bin nachts mit Krämpfen wach geworden. Also ich war im Grunde genommen, dadurch, dass ich auch 40 bis 50 Mal nachts auf die Toilette musste, ja gar nicht mehr erholt. Und mit dieser fehlenden Erholung kamen halt die ganzen Folgebeschwerden dazu. Ich meine, abgesehen davon, dass die tauben Beine immer da waren, dass ich diese Krämpfe hatte, ich fast depressiv wurde. Es gab eine Zeit, wo ich gar nicht mehr ins Bett gehen wollte. Ich wusste aber auch gar nicht, warum. Also ich war todmüde, habe mich ins Bett gelegt und irgendwie hat irgendwas in mir gesagt, du darfst jetzt nicht schlafen. Also krass. Das war total verrückt.
Schräg.
Das führte dazu, dass ich tatsächlich irgendwann so durch war mit den Nerven, dass ich meiner besten Freundin gesagt habe, ob die nicht bei mir schlafen könnte. Irgendwas war nicht in Ordnung. Ich hatte mir einfach damals die Frage gestellt, ey, nicht, dass du dich von deiner Freundin getrennt hast und irgendwie Probleme hast, alleine einzuschlafen. Also ich wusste ja gar nicht, wo ich anfangen musste. Also und das hat aber an der Tatsache nichts geändert, dass ich nicht schlafen konnte. Und irgendwann sagte dann eine andere Freundin zu mir, du hör mal Marco, du hast ja jetzt so riesen Stress bei dir da auf der Arbeit und kann es eventuell sein, dass du Panik hast.
Okay, jetzt auch noch die Einflüsse von außen. Ganz toll. Ja. Kann man gut gebrauchen. Ich meine, alles das, was du bis jetzt erzählt hast, ist ja schon extrem aufregend. Aber ich wollte dich jetzt gar nicht groß unterbrechen. Mach ruhig weiter.
Ja, und dann war das halt so mit der Panik, dass ich mich dann irgendwann damit beschäftigt habe. Ich gedacht, ja, vielleicht hast du irgendwie Panikzustände. Ich habe gedacht, vielleicht ändert sich was in dir. Ja, und dann fängt man an zu googeln und kommt dann auch irgendwie zu irgendwelchen Ratschlägen, wo dann gesagt wird, ja, da musst du dir dann irgendwann mal hier so einen Frischhaltebeutel nehmen und dann musst du da reinpusten vorm Schlafen gehen. Und dann saß ich da mit diesem Frischhaltebeutel irgendwann im Bett und war vollkommen erschöpft und habe da ein- und ausgeatmet. Ich wäre beinahe kollabiert, weil ich gedacht habe, hör mal, das geht ja hier. Also was nimmst du hier für ein Ende, ne?
Mann.
Aber das hat mich auch nicht weitergebracht.
Ja, bei Panik, bewusstes Hyperventilieren, probates Mittel. Aber wenn es halt keine Panik ist, ist es halt keine Panik, ne?
Stimmt.
Aber gut, okay, machen wir weiter.
Ja, man ist ja auch in so einem Augenblick ja auch so ratlos und sucht ja irgendwo die Wahrheit.
Ja, klar.
Und dann kommen diese ganzen Halbwahrheiten aus dem Freundeskreis, weil man spricht ja darüber. Und da kriegt man halt die verrücktesten Tipps bei der ganzen Geschichte. Hm. Ob das dann, du brauchst hellere Wände und wie gesagt, dann hat man es ja mit der Panik. Und man muss dazu sagen, dass das alles nicht geholfen hat und mein Gesundheitszustand sich zunehmend verschlechtert hat. Hm. Also mit dieser fehlenden Regeneration habe ich irgendwann festgestellt, dass ich quasi keine Libido mehr hatte.
Oh.
Und als das alles zusammenkam, bin ich sehr in Zweifeln gekommen.
Naja klar, man weiß ja selbst nicht, was los ist. Ne? Du fängst an, zumindest mal vielleicht im Freundeskreis mit vertrauten Menschen zu sprechen. Die wollen natürlich nur helfen, verunsichern dann möglicherweise weiter. Und dann kommt noch die Libido. Oha. Ja, aber dann muss man ja irgendwann mal an einen Punkt kommen, zu sagen, so geht's nicht weiter. Ich muss mir da vielleicht professionelle Hilfe holen. Also stelle ich mir zumindest vor, so würde ich es wahrscheinlich dann machen. Und wie kam es dann dazu, dass du tatsächlich dann auch ärztliche Hilfe gesucht hast? Wie lief die Diagnostik ab? War das ein längerer Weg? Nimm uns da doch mal mit auf dem Weg zur Diagnose.
Ja, der Weg zur Diagnose. Ja, da muss ich selber ein bisschen schmunzeln, weil, also es kann ja einem Mann so schlecht gehen, wie es eigentlich nur gehen kann. Aber wenn es dann um die Männlichkeit geht, dann fängt der Mann an, umzudenken und zu sagen, ich muss was tun. Ja, und dann habe ich mir gedacht, die Libido ist nicht mehr da. Ich muss nachts 40 bis 50 Mal auf die Toilette gehen. Dann gehst du mal zum Urologen. Ja, und dann saß ich da zum ersten Mal beim Urologen und treffe tatsächlich einen Bekannten und habe gesagt, ich muss hier nur was abholen, wie das so ist bei Männern.
Ja.
Naja, die Dame am Empfang war auch nicht zu übersehen. Und ja, dann saß ich halt beim Urologen. Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich halt gewisse Probleme habe und auch die Probleme habe, nachts bis 40 Mal auf die Toilette zu gehen und dass mit der Libido was nicht stimmen würde. Und dann hat er mich sehr argwürdig angeguckt und sagte, 40 bis 50 Mal würde nicht klappen und hat mir dann die Anatomie erklärt und was weiß ich, was er mir alles erklärt hat. Und da habe ich mich so, also einer, der zum ersten Mal beim Urologen ist und dann mit so einem heiklen Thema um die Ecke kommt, habe ich mich so gar nicht verstanden, habe mich auch echt nicht wohl gefühlt. Klar. Und dann gab es ein Pipi-Protokoll, das musste ich mitnehmen. Und dann sollte ich doch nachts immer dokumentieren, wann ich auf die Toilette gegangen bin. Ja, das habe ich dann gemacht und hatte dann einen Folgetermin und habe ihn erst dann vorgelegt. Und da hat er erstmal die Stirn gerunzelt, als ich das vorgelegt habe. Und ich hatte schon so den Eindruck, der glaubt mir hier nicht. Also der müsste irgendeinen Psychopathen vor sich haben. Zumindest muss man dazu sagen, dass er ja schon wieder auf das Thema Anatomie zu sprechen gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, Kollege, das, was ich hier aufgeschrieben habe, entspricht der Wahrheit. Und glauben Sie mir, wenn ich nachts 40 bis 50 Mal das Licht anknipsen muss, um das hier zu protokollieren, können Sie sich vorstellen, wie fertig ich gerade vor Ihnen sitze. Also da war null Empathie.
Unglaublich.
Ja, und dann wollte er halt, ich sag jetzt mal, das Organische abgedeckt haben. Und dann gab es halt eine Blasenspiegelung, um das Organische abzudecken.
Naja, 40 bis 50 Mal auf Toilette, wenn mir das einer erzählen würde, würde ich auch sagen, 6 Stunden Schlaf, lass es 8 Stunden sein, dann gehst du immer noch alle 10 Minuten. Und das ist ja der absolute Wahnsinn, das kriegt der Körper ja gar nicht hin. Und dann kommt der tolle Vorschlag Blasenspiegelung. Oha, naja gut, alles klar. Mach gerne mal von dort aus weiter.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann da aufgeschlagen zur Blasenspiegelung und ich habe dann zum ersten Mal erfahren müssen, wie sich womöglich eine Frau beim Gynäkologen fühlen muss.
Nicht schön.
Ich habe es durchgezogen und und dann kam tatsächlich die Auswertung kurze Zeit danach, nachdem dann alle Proben, ich weiß nicht, was sie da machen, dann zurückkamen, gab es den Termin beim Urologen. Und ja, dann kam ich dann halt ins Besprechungszimmer und dann saß er da und hat mir dann so zu verstehen gegeben, dass da alles in Ordnung wäre und dass er mir die Nummer mit den 40, 50 Mal auf Toilette gehen immer noch nicht so richtig abnimmt auf das Thema Libido ist er gar nicht zu sprechen gekommen. Ja, und dann passierte, was passieren musste. Der machte halt sein Schränkchen auf, der Urologe, also um da was rauszuholen. Und ich gucke da rein und ich denke mir nur, nee, der hat da Viagra im Probiergrößen. Also ich war ja mittlerweile gebeutelt. Oh Mann, also es gab ja keine Libido mehr. Ich war ja vollkommen durch. Und dann habe ich halt so ganz vorsichtig und so ganz nett gefragt, ja, sagen Sie mal,
ich kann mir schon vorstellen.
Ich habe das noch nie genommen, meinte, ich könnte das mal nehmen, um das mal zu probieren und vielleicht mal so ein bisschen Lebensgefühl zurückzubekommen, weil Sie sagen mir ja, dass hier alles in Ordnung ist.
Ja.
Und als ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, dem fällt die Kinnlade runter. Da sagt er zu mir, also eins kann ich Ihnen sagen, also Ihre Beschwerden sind nicht organisch. Das ist bei Ihnen ganz klar psychosomatisch.
Nee.
Als er mir das gesagt hat, ne? Also da ist mir nicht nur alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe mir gedacht, hör mal, also wenn man dann zum Arzt geht und der ja wirklich sieht, wie mitgenommen ich bin, da kann er doch jetzt hier nicht irgendwie psychosomatisch abwälzen, nur weil ich mir gedacht habe, ich tue mir mal was Gutes. Also, ne?
Ich tue mir mal was Gutes, kann man verstehen, ja. Aber klar, Empathie sollte schon sein, aber vielleicht hat er dir wirklich nicht geglaubt. Wahrscheinlich war er mit seinem Latein auch am Ende und dachte sich, da kommen wir nicht weiter, auch nicht mit Viagra.
Ja, das Thema Urologe hatte sich dann somit auch erledigt. Also ich bin aus dem Laden raus, klar, hatte kein Viagra in der Hand und hatte eine Diagnose, psychosomatisch bedingt. Ja, mit dieser Diagnose bin ich dann weitere Wochen und Monate durchs Leben gelaufen. Es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Ja, und irgendwann komme ich bei mir hier die Haustür raus und treffe meinen Nachbarn. Ja, mein Nachbar sieht mich und sagt zu mir, ey, sag mal, Marco, was ist denn mit dir los? Also der ist HNO-Arzt, muss man dazu sagen. Ich habe gesagt, ich bin durch, ich schlafe nicht mehr. Ich muss nachts 40 bis 50 Mal auf die Toilette. Meine Beine sind taub. Und ich gesagt, und weißt du was, meine Libido ist auch im Arsch. Ich habe ihm das erzählt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und dann guckt er mich an und sagt, was hast du da gerade gesagt? Ja, und dann habe ich das wiederholt und dann habe ich halt noch ein paar Punkte ergänzt. Ich gesagt, hör mal, ich bin hier so verzweifelt, ich werde zunehmend depressiver. Freunde sagen mir, ich hätte irgendwie Panikanfälle. Ich sage, ich habe hier schon meine beste Freundin versucht zu animieren, bei mir zu schlafen, weil es einfach hier nicht weitergeht. Und ich finde keine Lösung. Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich beim Urologen war wegen der Thematik. Und ja, habe ihm das Martyrium erzählt. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich eine psychosomatische Diagnose gehabt hätte. Und hat er zu mir gesagt, weißt du was, Marco, du kommst jetzt mal mit Praxis direkt nebenan. Wir gehen die 50 Meter. Ich denke, was will der jetzt von mir? Und dann hat er mir da so ein Gerät mitgegeben, was ich über Nacht anhaben musste. Und da ging es dann halt um andere Dinge, die ich bis dato gar nicht wusste. Angeschaut und hat mir dann versucht zu erklären, dass ich allerschlimmste Schlafaussätze habe und dass meine Sauerstoffversorgung im Körper eine Katastrophe wäre. Und hat mir halt die Auswertung gezeigt und hat zu mir gesagt, hör mal Marco, ich habe sowas doch nie im Leben gesehen. Bin jetzt schon etliche Jahre in dem Beruf. Krass. Du musst sofort ins Schlaflabor.
Mein lieber Schwan, das hört sich aber echt dramatisch an. Dann hast du wohl einen Schlafmonitor mitbekommen, so einen Pulsoximeter, um die Sauerstoffsättigung zu messen und dann ableiten zu können, was los ist. Zumindest war er dann wohl auf der richtigen Fährte, ne? Und der nächste Weg ist dann der Gang zum Schlaflabor. Und wie ging das dann weiter?
Ja, dann war ich im Schlaflabor. Ja, und dann bin ich da aufgeschlagen an einem Wochenende und dann wurde ich dann irgendwann verkabelt. Also verkabelt ist untertrieben. Ich weiß nicht, was ich alles am Körper hatte. Und ich konnte ja nun mal nicht schlafen. Jetzt hatte ich noch diese ganzen Kabel um mich herum und auch noch die Tatsache, dass ich nachts so oft auf die Toilette gehen musste, hat mich zunehmend unruhiger gemacht in diesem Schlaflabor. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dann irgendwann habe ich wohl gedacht, dass ich schlafe. Am nächsten Tag gab es die Auswertung. Ja, und dann hatte ich einen Termin mit der Oberärztin. Und als ich die Oberärztin gesehen habe, habe ich gemerkt, hier kommt jetzt was richtig Schlimmes um die Ecke. Jeder kennt das. Man hört so direkt am Tonfall, hier stimmt was nicht. Da habe ich zu ihr gesagt, tun Sie mir einen Gefallen. sagen Sie mal, was los ist, unverblümt, weil ich falle hier gleich vom Tisch. Ja, und da sagte diese erfahrene Oberärztin zu mir, dass sie das in all den Jahren noch nie erlebt hätte.
Wahnsinn.
Dass meine Werte so schlimm sind, dass ich gewundert habe, dass ich noch keinen Schlaganfall oder ähnliches erlitten hätte. Und ja, da war ich erstmal ziemlich fertig. Aber als sie gemerkt hat, dass ich so mit diesem Schicksalsschlag gerade echt beschäftigt war, hat sie mich auch direkt abgeholt und hat gesagt, passen Sie auf, es ist zwar alles ganz schlimm, ich erkläre Ihnen das gleich auch ausführlich, aber es gibt etwas, was Sie machen können, wo wir das neutralisieren können.
Ich habe mit Marco dann noch weitergeredet. Ich kann euch sagen, da passiert noch einiges. Aber das erfahrt ihr dann in Teil 2 in der kommenden Woche. Ihr wisst, ich möchte die 15 bis 20 Minuten nicht ausdehnen. Dann werden es eben 2 Folgen und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Und dann war es das dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass dieser Erfahrungsbericht Teil 1 zum Thema Schlafapnoe schon bis hierhin wertvolle Informationen geliefert hat und zum Nachdenken anregt. Denke daran, auf die Signale deines Körpers zu achten. Wenn du Fragen, Anregungen, Hinweise oder Themenwünsche hast, gern an die Mailadresse in den Shownotes. Bleib bewusst und achtsam. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche im Teil 2. Die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören.